Neulich habe ich mir gedacht, es werden ja jedes Jahr 1,8 Millionen Bücher veröffentlicht. Und trotz alledem hält die Gemeinde seit etwa 1800 Jahren daran fest, ein einziges Buch ins Zentrum ihrer Predigten und ihrer spirituellen Praxis zu stellen. Es ist das meistverbreitetste Buch der ganzen Welt, die Bibel. Sie wurde verboten und verbrannt, geschmuggelt, geraucht. Ich weiß von einem Häftling, der diese dünnen Druckseiten nutzte, um sich Joints zu drehen. Sie wurde als Schatz des Hauses gehütet. Und heute scheint sie in unseren Breiten trotz aller Beteuerung eher Staubfänger und Ladenhüter zu sein. Und darin steckt ja dann bei allen anderslautenden Versicherungen doch die Überzeugung, wenn ich nicht drin lese, dann fehlt mir auch nichts. Und Hand aufs Herz, gibt es nicht genug andere christliche Literatur, die verständlicher, zeitgemäßer, unterhaltsamer und auch lebensnaher ist, als dieses manchmal so schwer verdauliche, ja erstaunlich schwarze Buch? Und ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, so irgendwie pädagogisch an euch ranzurobben und irgendwas so von wichtiges Kulturgut oder interessante Geschichten und so labern, sondern ich möchte gleich auf den Kern der Sache zu sprechen kommen. Der Hauptgrund, warum wir die Bibel in der Kirche lesen und das seit Hunderten von Jahren, also seit 1800 Jahren, ist der, dass wir sie mit der Erfahrung und der Zuversicht lesen, dass sie Gottes Wort an uns Menschen ist, dass ihr Wort also göttliche Autorität für unser Leben beansprucht. Das ist ja eine ganz andere Argumentationsebene als so eine literarische oder so eine bildungspädagogische. Aber mir kommt das oft so vor, als ob wir mit dem Ausweichen auf diese Nebenargumente den Ernst der Sache verloren haben. Nicht, das ist so ein bisschen so, als ob man so einen König hätte und der hat ein Gesetz erlassen. Und seine Bürger beginnen nun, den König für seinen Geistreichtum zu preisen. Sie loben die Präzision seiner Formulierungskünste. Sie schenken ihm eine Festschrift mit Aufsätzen über die segensreiche Wirkungsgeschichte seiner Regierungstätigkeit. Aber sein Gesetz, das befolgen sie nicht. Und ich glaube, der König würde das nicht durchgehen lassen. Und heute, ich weiß das nicht, die Bibel ist universitätstheologisch als Wort Gottes erster Klasse beerdigt worden, dass sie Gottes Wort sei. Aber als Christ hofft man ja mit so einer gewissen Gewissheit auf die Auferstehung. Und ich habe einen wichtigen Verbündeten für meine Überzeugung. Sogar ja mehrere. Einerseits das überwältigende Zeugnis der Christenheit, die durch die Bibel immer wieder Gott entscheidend hat sprechen hören. Und dann haben wir das Zeugnis der Schrift auch noch selber. Hört deshalb Wort Gottes nach 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Dort sagt Paulus zu seinem jungen Gemeindeleiter Timotheus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und dessen du gewiss geworden bist, in dem Wissen, von welchen Menschen du gelernt hast, und dass du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, die mächtig sind, dich zum Heil weise zu machen, durch den Glauben an Christus Jesus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes von der rechten Beschaffenheit sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese Worte von Paulus sind sowas wie eine eiserne Ration an Timotheus. Sie beginnen mit dem gewichtigen Wort bleiben. Kennen wir, nicht? Aus der Weinstockrede des Johannesevangeliums, wo Jesus seine Jünger zum Bleiben in ihm auffordert. Und ihr Verbundenbleiben mit Jesus ist die Voraussetzung, dass ihr Glaube Frucht bringt, dass hier Konsequenzen ins Leben abstrahlen. Es gibt noch eine andere berühmte Stelle im Jesaja-Buch, auch die darf hier mitgehört werden. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Da heißt es in der Grundsatzrede des Propheten zur damaligen Außenpolitik Israels. Und jetzt in unserem Predigttext erinnert Paulus an die entscheidenden Entstehungsfaktoren von Timotheus' Glauben und weist ihn dabei ganz wesentlich an die Heiligen Schriften. Also für ihn die jüdische Bibel, das Alte Testament. Und Paulus begründet im selben Atemzug, warum die Heiligen Schriften so unverzichtbar für den Glauben sind. 3 Punkte dazu. Erstens, Gott ist in seinem Wort gegenwärtig. Also die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, sagt der Predigttext. Wörtlich steht hier, dass die Schrift Gott gehaucht ist. Es steckt der Atem Gottes in ihr. Nicht, das Bild kennen wir, ne? Das ist die Erschaffung des Menschen, wo Gott den Menschen aus Lehm, einem Klumpen Lehm, aus Ackerboden formt und ihm durch seinen Atem das Leben einhaucht. Und damit ist nicht nur ein einmaliger Akt gemeint, so wie man so eine Uhr aufzieht, die dann aber alleine weiterläuft. Nein, in diesem Schöpfungsgeschehen wird eine Beziehung geknüpft und begründet. Der Sitz des Lebens, der ist in Gott. Der Mensch hat das Leben nur in der Beziehung zu ihm. Wenn Gott sich von ihm abwendet, so das Bild, dann stirbt der Mensch. Tod ist nicht Versagen der Organe, sondern getrennt sein des Geschöpfs von seinem Schöpfer. Und diesen Atem, diesen Geist Gottes, diesen Heiligen Geist, sieht Paulus auch in der Bibel am Werk. Dieser Text bringt Texte von gewöhnlichen Menschen, von Fischern, von Finanzbeamten zum Leben. Der Geist Gottes belebt, man könnte sagen, Textleichen, so wie der Atem Gottes einen Haufen Erde zum lebendigen Menschen werden lässt. An dem Haufen Erde ist nichts Besonderes. Es ist der Geist, der Atem Gottes, der ihn besonders werden lässt. Und dieser Geist lässt Menschen die Erfahrung machen, dass Texte aus der Dunkelheit einer längst versunkenen Zeit plötzlich aufleuchten und in mein Leben, meine Fragen, meine Situation taghell reinleuchtet. Es ist das Licht des Heiligen Geistes, das Klarheit in der Dunkelheit meines oft so verworrenden, schwankenden und auch verzagten Geistes schenkt. Dass plötzlich die Vergangenheit zu einer ja entwaffnenden Gegenwart wird, weil uns in den Texten der entgegenwartet, der da ist und der da war und der da kommt, der kommende Herr, Jesus Christus. Die biblischen Texte sind Gott gehaucht, von Gottes Lebensatem durchweht, weil sie mit ihm selbst in Beziehung bringen wollen. Das ist das Geschäft des Geistes. Er durchbricht die Schranke von Zeit und Ewigkeit. Er bringt mit dem Leben in Kontakt. Er begeistert sprichwörtlich zum Leben. Und zwar zu einem Leben in der Verbindung mit dem Schöpfer, mit Gott. Und er weist uns auf die Verheißungen Gottes, auf Jesus Christus, in dem all diese Versprechen, Verheißungen zusammenlaufen. Er lässt uns die Liebe Gottes zu einer inneren Gewissheit werden. Und er schenkt die Kraft, wieder aufzustehen, auch wenn alle äußeren Gründe dagegen sprechen. So wie bei Elia, der in der Wüste unter so einem Wacholder eigentlich nur noch sterben möchte. Weil er mit seinem Prophetenamt hadert, bis er durch ein stilles, sanftes Säuseln des Geistes Gottes neu seine Berufung findet. Und es sind eben genau diese Phänomene plötzlicher Klarsicht, des Durchdringens, des Alltagsnebels, diese Fähigkeit zur Konzentration auf das Wesentliche. Es ist das Phänomen des Kraftgewinns in aussichtsloser Lage, die Freude am Herrn, das Durchhalten angesichts der Verheißung. Und es ist die beziehungsstiftende Kraft der Texte, ihr Potenzial, uns unserem Drehen um uns selber zu entwinden und für den Blick zum Nächsten zu öffnen. Ihn ganz neu mit Gottes Augen sehen zu können. Die Paulus zu diesem Urteil führen, jawohl, das sind Dinge, die kann nur Gott selbst, der Leben schaffende Geist, tun. Tja, nun wissen wir aber auch, Bibel lesen ist ja oft mühsam. Machen wir uns nichts vor. Nicht? Aber Menschen zu allen Zeiten haben auch das andere bezeugt. In der Bibel ist der Geist der Wahrheit, der Kraft und der Liebe am Werk. In der Tat, hier ist in konzentriertester Form Gottes Wort vermittelt durch schwache menschliche Boten, die nicht durch ihre literarische Genialität, philosophische Tiefe oder naturwissenschaftliches Sonderwissen glänzen. Aber Gott benutzt ganz offensichtlich diese Schriften, und das seit vielen Jahrhunderten, um Menschen in die Gegenwart Gottes, in das Kraftfeld seines Atems zu führen und ihnen dadurch die Kraft zur Veränderung zu schenken, die Kraft, tatsächlich ein neuer Mensch werden zu können. Und die junge Kirche hat diese gemeinsame Erfahrung bekannt. Hier spricht Gott, hier ist sein lebensschaffendes Wort ganz charakteristisch sichtbar. Gottes Schöpferwort, es sagt, was es tut, und es tut, was es sagt. Wir erkennen und bekennen seine Wirkung durch diese Schriften in unserem Leben. Und so stand schon bald neben der jüdischen Bibel der neutestamentliche Kanon, also die Sammlung all derer Schriften, die die Gemeinde als Gott gehaucht bekannt hat. Und worüber wir hier gerade sprechen, ist das, was man lateinisch Inspiration nennt. Das ist genau dasselbe Wort, nur auf lateinisch. Und wenn du die Bibel liest, kann es geschehen, dass du, ich sage das jetzt mal, Fußball-Weltmeisterschaft ist ja frei mit den Worten von Jogi Löw. Es gab da mal so eine legendäre Kabinenansprache 2014, übrigens gegen die Argentinier, die gestern gespielt haben. Da hat Jogi Löw, ich glaube, zu Thorsten Frings gesagt, die Argentinier werden deinen Atem spüren. Ja, das war seine Motivationsrede damals. Dieser Atem, der bringt Einsicht in die Welt Gottes in diesem Fall. Kraft zum Leben und die Liebe zum Nächsten. Das wirkt dieser Geist, diese Inspiration. Das geschieht übrigens nur dann, wenn wir uns mit Gott auf Augenhöhe einlassen, wenn wir sein Buch wie so einen Liebesbrief an uns lesen, das heißt mit dem Ziel, ihm selbst in diesem Wort begegnen zu können, sein Anliegen zu verstehen, seinen persönlichen Wunsch an mich rauszulesen. Nicht abgelenkt durch all die Gesichtspunkte, unter denen man so einen Liebesbrief natürlich auch lesen könnte. Nicht? Man kann die Handschriften untersuchen, mit dem Lexikon einzelne Begriffe nachschlagen. Das kann total interessant sein, aber man kann dann nicht mehr ernsthaft behaupten, dass man den Brief des Geliebten oder der Geliebten liest. Dass man mit ihm oder ihr die Begegnung sucht. Man ist dann auf einer ganz anderen Ebene mit diesem Brief beschäftigt. Und das ist auch mit der Bibel so, nicht? Man kann da so ein ganz tolles Bibelquiz mit sich selbst veranstalten, kein Problem. Man kann sich religionswissenschaftlich verlustieren, man kann mit 25 Kommentaren da sitzen, die alle was anderes sagen. Aber die Heilige Schrift, Gottes Wort, liest man damit nicht. Man seziert vielmehr Textleichen. Denn hier fehlt das Entscheidende, hier fehlt der Atem Gottes. Und das merken wir nur, wenn wir uns bereit machen für diese Begegnung, durch diese Worte und Texte hineingezogen werden in das Kraftfeld des Geistes, in diese Sphäre seines Blickfeldes, die diejenigen wie so einen Strom in die Gegenwart Gottes zieht, die nach diesem Du suchen und nach nichts anderem. Auf diese Sache muss man betend hin offen sein. Dann geben diese einfachen Texte ganz unverhofft die Sache frei, geben freien Blick auf ihn, der das Ziel aller Geistbewegung ist, Jesus Christus. Der Geist, man könnte neudeutsch sagen, schaltet quasi so einen Code frei, der in den vielen Worten das eine Wort Gottes an mich vernehmbar macht. Das Wort, wo ich aufgeregt merke, ups, jetzt bin ich ja gemeint. Zweiter Punkt, Gott ist in seinem Wort wirksam. Es verändert. Es hat die Kraft, zum Heil weise zu machen, sagt Paulus. Es bahnt einen Weg, den Weg der Verheißung Gottes, den Weg in der Nachfolge dessen, der die Verheißung Gottes in Person ist. Das Wort Gottes ist wie so ein Kompass. Es richtet uns so auf das Heil, auf das Leben in Fülle. Nicht zieht es wie die Schwerkraft nach unten, sondern es drängt nach oben, zum Himmel. Die schwerste Etappe dieses Weges findet dabei in uns selbst statt. Es geht um diese herausfordernde Erkenntnis, dass wir für den Aufgang zum Himmel einfach zu schwer sind. Wir nehmen uns zu wichtig. Auftauchen ins Leben, das braucht Leichtigkeit. Für diesen Weg zum Heil ist es notwendig, dass wir uns selbst abgenommen werden und uns neu in Jesus finden, bei ihm Maß nehmen. Und dann passiert das, was man immer wieder bei Menschen beobachten kann, die mit Leidenschaft irgendwas tun. Und sei es, dass sie passioniert irgendeinem Hobby nachgehen. Wir verwandeln uns in das, was wir lieben. Und wer Jesus nachfolgt, wer ihn liebt, der verwandelt sich Stück für Stück in den Menschen der neuen Schöpfung. Es hat erneuernde Kraft, indem es Glauben, Hoffnung und Liebe weckt. Und da muss man sagen, diese Verheißungen der Bibel, die haben andere Bücher, so unterhaltsam und fromm sie auch sein mögen, nicht. Und ich muss sagen, dass es mich schon bekümmert, wie bibelvergessen unsere Kirche, selbst in den sogenannten frommen Kreisen heute ist. Vieles von dem, was sich in den christlichen Bestsellerlisten tummelt, ist hinsichtlich der Zielperspektive christlichen Lebens bestenfalls die halbe Wahrheit. Da ist viel Zerstreuung, nach meinem Dafürhalten Küchenpsychologie, Halbgares, auch Modisches zu finden. Man merkt das, wenn man folgende Fragen stellt. Sind diese Bücher in der Lage, wie das Wort Gottes, weise zum Heil zu machen? Uns also auszurichten auf das, was wirklich zählt, wodurch sich unser Leben erfüllt, dass es uns hilft, der Mensch zu werden, als der wir von unserem Schöpfer erdacht und geschaffen wurden. Das sind wenige Bücher. Haben Sie überhaupt das Heil im Blick oder nur das diesseitige, zeitliche Wohl? Sucht es Lösung für Probleme oder fragt es umfassender nach Erlösung? Ist es angstgetrieben und folgt der Logik der zusammengebissenen Zähne oder lebt es verheißungsorientiert von dem, was Gott schenken möchte? Die Kirchengeschichte zeigt, dass Erweckungsbewegungen in der Kirche stets Bibelbewegungen waren. Das galt für die Reformation, die im Augsburger Bekenntnis selbstbewusst sagen kann, das Wort Gottes rein gepredigt wird, die Sakramente als die leibliche Form davon recht verwaltet. Da ist Kirche, da sammeln sich die Gläubigen. Also mit anderen Worten, preach it and they will come. Also die Kirche ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. Nicht so, wie man auch sagen kann, wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. So kann man auch gewiss sagen, wo das Wort Gottes gepredigt wird und gelesen und in der Seelsorge zugesprochen, da sammeln sich die Gläubigen. Unweigerlich. Und da passiert in der Kirche dann auch plötzlich viel, wo vorher nur Tradition und Routinebetrieb war. Nicht das 19. Jahrhundert ist so ein Beispiel. Nach den napoleonischen Befreiungskriegen ging in der Kirche wirklich die Post ab. Bibel- und Missionsgesellschaften schossen aus dem Boden wie die Pilze in der Zeit. Die innere Mission, die Diakonie ist entstanden, gleichsam so als Zwillingsschwestern. Kaum 60 Kilometer von Hannover entfernt beginnt das Minden-Ravensberger Land. Ich war da mal Pfarrer in Bielefeld. Dort passierte etwas unter den Bauern, was selbst irgendwann den Pastoren unheimlich wurde. Die Bauern trafen sich nämlich nach getaner Arbeit, nicht etwa im Bett, wo sie irgendwie tot reinsanken. Nein, die trafen sich auf ihren Delen, der Höfe, den großen Fluren, und haben gemeinsam in der Bibel gelesen. Da war so ein Hunger nach Gottes Wort und eine für heutige Verhältnisse auch immense Kenntnis, das ging oft bis spät in die Nacht. Und die erweckten Pfarrer konnten dem Bedürfnis nach Auslegung und Bibelstunden gar nicht mehr nachkommen. Und auch der Limm, das Mutterschiff des Expovals gleichsam, der stammt aus dieser Zeit der Erweckungsbewegung und ihrer Ausläufer. Da frage ich mich natürlich manchmal, was ist von diesem Hunger geblieben? Ob sich in unseren Kreisen so eine Art praktischer Liberalismus im Umgang mit der Bibel breit gemacht hat? Die liberale Theologie sagt ja, dass wir es bei der Bibel lediglich mit Glaubenszeugnissen religiös bewegter Menschen zu tun haben. Die Bibel bietet angeblich keinen Direktkontakt zum Reden Gottes, sondern nur religiöse Bewegtheit aus zweiter Hand. Das ist so, als ob der Erich dem Fritz einen Brief schreibt, wo er sagt, du, ich habe da so über Gott nachgedacht. Und dann sagt der Fritz, das ist aber interessant. Ja, das ist nicht das Gleiche. Und dann sagen wir vielleicht vom Kopf her theologisch ganz schriftgemäß, nein, die Bibel, die ist Gottes Wort. sie genießt gegenüber den anderen religiösen Schriften einen Sonderstatus. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Wir lesen sie praktisch trotzdem nicht gerade mit wilder Entschlossenheit. Jedenfalls nicht mehr als irgendwelche religiöse Erbauungsliteratur. Und da könnte einem schon Fragen kommen. Sind wir einfach nur so ein bisschen manisch drauf, ja, religiös-dogmatisch überspannt? Ist das ganze Getue um die Bibel am Ende eine besondere Art von Folklore, die wir gerade so im evangelischen Raum ausüben? Bei Paulus wirkt die Sache jedenfalls anders. Paulus mutet dem Timotheus das Bleiben in der Heiligen Schrift zu. Sie ist nicht nur Lesebuch, sie will Lebensbuch sein, ja, Bildungsbuch sein. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das Wort Gottes ist die Grundlage unserer christlichen Bildung. Nützlich zur Lehre und zur Erziehung sei sie, heißt es. Paulus erinnert Timotheus ja daran, wie das bei ihm war, auf seinem Glaubensweg, auf dem er bleiben soll. Oma hatte ihm den christlichen Glauben mitgegeben. Dann hat Timotheus nachgetankt. Er hat in den Heiligen Schriften nachgelesen, um mehr von dem zu verstehen, was Oma ihm beigebracht hat. Wie ist Gott? Lässt er mit sich reden? Immer? Oder nur an hohen Feiertagen? Oder wenn der Priester anruft? Und später dann, wie leite ich eine Gemeinde? Was braucht die? Hier gibt's Dinge zu lernen. Der christliche Glaube ist auch mit Kenntnissen verbunden, die man schlicht und einfach lernen muss. Dinge, die man verstehen muss, in den Kopf kriegen, um später das, was man auf dem Glaubensweg erlebt, auch einordnen zu können. Freilich ist da noch eine andere Sache im Glauben. Wir nennen das gemeinhin Herzensbildung. Es geht um das Erlangen von Gewissheit. Dass es nicht nur viele Verheißungen in der Bibel gibt, sondern dass die mir gelten. Dass Jesus nicht nur gestorben und auferstanden ist, sondern dass das für mich geschah. Jesus lebt mit ihm, auch ich, sagt das alte Kirchenlied. Für all das ist die Bibel die Grundlage. Und es ist gut, vieles davon im Herzen zu tragen, denn es könnten durchaus mal Zeiten anbrechen, wo wir ohne eine Bibel auskommen müssen. Mein Onkel war beispielsweise auf der letzten Etappe seines Lebens blind. Meine Oma war dement. Aber sie hatten Bibelworte im Herzen. Meine Oma sprach noch das Vaterunser. Da hat sie schon seit Jahren sonst nicht mehr gesprochen. Aber das Vaterunser sprach sie. Wohl dem, der einen Schatz von Bibelwissen in sich trägt. Und Paulus erinnert darüber hinaus an die Vorbilder im Glauben, die uns den Glauben vorgelebt und dadurch erst die Bibel nahegebracht haben. Timotheus hatte die besagte Großmutter, der vieles zu verdanken hatte. Viele von uns hier zehren auch von so wichtigen Personen, durch die für uns der Glaube greifbar geworden ist. Ich hatte eine wunderbare Tante. Das war für mich echt eine heilige Frau. Schrullig manchmal, aber man merkt ihr an, dass sie mit Gott gelebt hat. Und an diesen Vorbildern haben wir auch erkennen können, was Bildung im Sinne der Heiligen Schrift wirklich bedeutet. Von der verändernden Kraft des Wortes Gottes war ja schon die Rede. Es spricht das Gewissen an, es ruft zur Umkehr, es überführt und weist zurecht. Und so wirkt dieses Wort bildend, formend an uns. Bildung ist dann die Umbildung, die Umgestaltung in das Ebenbild Christi. Da stammt übrigens unser Bildungsbegriff her. Aus der spätmittelalterlichen Mystik. Bildung bedeutet, dass ein Mensch im Kontakt mit dem biblischen Wort seiner Gottesebenbildlichkeit gleichgestaltet wird. Und Jesus hat uns das vorgemacht. In ihm wurde das Wort Fleisch. Gott wurde Mensch, damit wir zu Menschen Gottes werden. Bildung ist christlich verstanden Menschwerdung, präziser der Mensch zu werden, der wir vor Gott sein sollen. Die Gaben zu entwickeln, die in uns liegen. Es geht erstmal gar nicht um den Erwerb von Kenntnissen, Kompetenzen und Fertigkeiten, sondern es geht ganzheitlich um die Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit und von Gott getrennten Menschen. Und wie das fertig aussehen wird, das sehen wir an Jesus Christus. Er entspricht dem Bild, was sich Gott vom Menschen schon immer gemacht hat. Auch er ist Schöpfung durch das Wort. Er wurde durch Maria geboren, nachdem der Engel zu ihr sprach, du wirst einen Sohn gebären. Und sie lässt sich sprichwörtlich durch das Wort Gottes formen und bilden und wird zur Mutter des Glaubens, weil sie sich auf diese ganz merkwürdige Bildungsveranstaltung einlässt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn du Gottes Wort hörst wie Maria, dann verwandelst du dich in das Bild, das sich Gott schon immer von dir gemacht hat. Und all das finden wir in der Bibel, im Wort Gottes. Ich fasse zusammen. In der Bibel ist der lebendige Gott gegenwärtig. Die Bibel ist das Werkzeug von Gottes schöpferischer Wirksamkeit. Und sie ist die Grundlage unserer christlichen Bildung. Wenn das nicht drei gute Gründe sind, sich mit den Texten der Bibel zu beschäftigen. Amen.